Welch Glanz in meiner kleinen Podcast-Hütte. Toja Diebel hat einen Bildband herausgegeben. Aus der Not. Warum? Hör mal rein in diese Folge von Die Leserinnen. Die Leserinnen. Der Podcast über feministische Bücher mit Christina Häusler. Herzlich willkommen, Toja Diebel. Das ist der erste Bildband, den wir hier bei die Leserinnen besprechen, sozusagen.
Geil. Ich liebe Erste sein. Du hast es in der Hand.
Ja, kann man jetzt natürlich nicht sehen, weil das ist nur Audio hier und kein Videopodcast. The Forbidden Book. Manometer, heute Morgen ist mein Englisch noch nicht so gut. The Forbidden Book. Ich habe es gesehen online. Ich folge dir und habe gedacht, das ist genau ein Thema, über das ich sprechen will, und habe dich gefragt, ob du in meinen Podcast, in meinen kleinen, bescheidenen Podcast kommen möchtest. Und du hast gesagt, ja.
Ja, na klar. Wenn jemand sich für meine Sachen interessiert, dann ist das für mich ja das größte Kompliment. Und wenn es dann auch noch so ein Nischenprodukt wie ein Buch ist in der heutigen Zeit, dann freue ich mich umso mehr.
Wer dich nicht kennt, was ich mir schwer vorstellen kann, eine kurze Einleitung. Du bist Jahrgang 89. Ich möchte dich gerne Self-Made Woman nennen.
Klingt geil.
Ja, ne? Du bist Unternehmerin, du bist Internetpersönlichkeit und ich finde, Influencerin ist wirklich zu kurz gegriffen bei dem, was du machst. Ich folge dir schon lange. Du hast über 100.000 FollowerInnen auf Instagram. Ich habe keine Ahnung, wie man so viele Follower überhaupt haben kann.
Ich weiß es auch nicht.
Du bist Podcasterin, schon mit mehreren Podcasts, also Serientäterin. Ich würde dich auch gerne Aktivistin nennen. Du hast eine Kampagne gemacht, die hieß Dein Kind auch nicht. Da kommen wir vielleicht später noch zu sprechen drauf. Und du bist Autorin. Das ist eigentlich schon dein zweites Buch.
Stimmt, das ist crazy. Ich bin ein kleines Zirkuspferd. Man macht, beziehungsweise ich brauche gar nicht Mann sagen, sondern ich mache alles Mögliche. Und das ist manchmal ein bisschen verrückt, wenn man das dann so hört, wenn man sich dann denkt, weil ich mich, siehst du, wie ich automatisch in die dritte Person springe, wenn ich mir denke, so, ich habe mit dieser Person nichts zu tun. Wer ist diese Autorin? Ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen her, ne? Aber ja, das alles, was du genannt hast, das stimmt.
Großartig. Ich finde, das spricht von total viel Tatendrang, von einer Frau, die sehr mutig ist. So nehme ich dich immer wahr. Wenn du siehst, da ist irgendwas, was du anders haben möchtest, dann machst du das einfach oder schaust, ob du das machen kannst mit einem großen Dickkopf. Und so ist wahrscheinlich auch das Buch entstanden, oder?
Total. Also dieses Buch ist eigentlich ein reines Dickkopf-Projekt. Ich liebe übrigens das Wort Dickkopf. Das beschreibt mich auf jeden Fall hervorragend. Auch mein Partner beschreibt das sehr gut, der wirklich eine sehr große Rolle auch bei diesem Buch gespielt hat. Der Hintergrund ist ja nun mal der, dass wir alles digital machen. Also die Unterwäsche-Brand Buds, die wir seit 23 machen, die findet rein digital statt. Also natürlich kannst du dir die physischen Produkte auch nach Hause bestellen, aber alles, was du an Bildern siehst, ist halt digital. Und uns ist dann relativ schnell aufgefallen, cool, die Bilder, die wir eigentlich immer machen wollen oder die Kampagnen, die wir machen wollen, die kann man nicht auf allen Plattformen zeigen. Und da spreche ich natürlich vor allem über Meta. Meta hat überhaupt gar keinen Bock auf gewisse Bilder, die wir halt so produzieren. Das sind halt dann einfach Bilder von echten Frauen mit echten Körpern, mit echten Hintern. Und sobald da ein Hintern ein bisschen deutlicher zu sehen ist, wird das halt rigoros abgestraft. Und das möchte ich mir halt nicht verbieten lassen. Wir machen keine Pornografie, wir machen einfach coole Bilder von tollen Frauen und die wollte ich irgendwie unters Volk bringen. Und wenn es mit einem Buch sein muss, dann here I am, rocking like a hurricane. Dann bekommt ihr eben ein Buch.
Total anachronistisch auf jeden Fall und auch verrückt. Also ich finde es total irre, weil das ist ja wirklich keine Pornografie. Ich finde es eigentlich total
Nee.
humorvoll. Ich meine, es ist von Frauen für Frauen. Auch das ganze
Ja.
Buch ist von Frauen. Du hast es ja nicht alleine gemacht. Moment, wo ist die richtige Seite, damit wir alle erwähnen? Die Fotografie ist von Delia Baum, mit der du total viel
Richtig.
zusammenarbeitest. Die kreative Direktion hat, oh, das ist ein Mann, oder? Steven Obermeier.
Genau, der macht die komplette Creative Direction, also bei allem, was wir mit Babs tun und hat auch dieses Buch gesetzt, wie man ja sagt, bei einem Bildband vor allem. Aber es ist, wie du sagst, also es ist, das ist ein Buch von Frauen für Frauen über Frauen. Und dann ist es halt für mich immer umso witziger, also aufpassen, Ironie, wenn dann dieses Buch als ja frauenfeindlich oder pornografisch oder störend für die für das öffentliche Geschehen wahrgenommen werden kann, was ja total absurd ist.
Und man sieht noch nicht mal einen Nippel oder irgendwas. Und dazu muss man ja auch wissen, also
Nichts, ne.
ich folge dem Produkt ja, dass da auch vom Schnitt her total dran gearbeitet wird, dass nichts rausflutscht. Ja, also es ist ja, soll ja eine sehr gute Passform haben. Und deshalb, ich finde die Fotos total ironisch eher und witzig und total divers. Also auch die De Diversität offensichtlich wird hier mit abgestraft direkt.
Alles, ja. Also wir machen da kein Marketing mit, weder mit Diversität noch mit, ich weiß ich nicht, gewissen Einstellungen, die wir haben, sondern wir möchten einfach, dass es normal ist, das zu zeigen, was wir zeigen wollen, ohne das direkt anzusprechen. Aber ja, es ist so, wie du sagst, es ist anscheinend irgendwie anrüchig für Leute, die Frauen so darzustellen, wie wir das tun. Und weißt du, bei manchen Bildern, da kann ich es ja dann schon verstehen, oder zumindest ich bin da mittlerweile so lange in dem Game, dass ich genau weiß, warum welche Bilder abgestraft oder geshadowbanned werden. Das sind halt vor allem so Close-ups von Ärschen. Das ist mir dann schon irgendwie klar. Es steht auch in den Richtlinien von Meta, dass das nicht erlaubt ist, gegen die Richtlinien ist. Das sind keine Menschen, die da sitzen und irgendwie den Arsch dann flaggen, sondern das ist eine KI, die dann quasi den Hautanteil in einem Bild ausrechnet. Und dann automatisch dieses Bild auf die Müllhalde bringt, damit es auf gar keinen Fall jemand sieht. Und es ist bei so einem Hintern natürlich offensichtlich, dass der dann rausfliegt. Aber in diesem Buch, deswegen haben wir es ja auch ironischerweise The Forbidden Book genannt, sind ja auch total harmlose Bilder drin, wo man überhaupt nicht versteht, auch als Normalo nicht, warum so ein Bild für Meta ein Problem ist. Und ehrlich gesagt weiß ich es bei manchen Bildern bis heute nicht. Also manche Bilder haben wir immer und immer wieder angefochten und halt, du kannst da ja gegen einen Antrag stellen, quasi dieses Bild muss zurück ins Internet und dann wird das von Menschen geprüft und manchmal hast du Glück und manchmal halt nicht, aber die Summe ist bei uns halt mittlerweile so hoch, dass unser ganzes Profil geshadowbanned wurde. Also wenn du Buds nicht folgst, dann wirst du uns auf Instagram auch nicht finden. Also du musst unser Handle wirklich komplett ausschreiben, dann musst du ein Leerzeichen dahinter packen, dann musst du irgendwie auch noch auf für dich klicken. Also du findest das gar nicht. Meta will nicht mehr, dass Leute, die uns nicht kennen, uns finden, weil wir
Das heißt,
anscheinend so pornografisch sind.
aber das heißt, ihr seid doppelt und dreifach abgestraft, obwohl klar
Ja.
ist, dass da keine, also wenn einmal ein menschliches Auge drauf geschaut haben sollte, dann müsste ja klar sein, dass es zum Beispiel keine sexuellen Dienstleistungen auf deinem Profil zu kaufen gibt, ja, und dass du niemanden irgendwie auf eine andere Plattform tricken willst, um da, weiß ich nicht was, die zu einem Login auf einer Pornoseite zu bringen. Wenn einmal ein menschliches Auge drauf geguckt hätte, dann wäre das ja klar,
Es
ist
ist,
es aber
glaube ich,
offensichtlich nicht.
komplexer, als wir uns das vorstellen. Bin noch nicht komplett durchgestiegen. Ich weiß auch nicht, ob wir dazu fähig sind, da komplett durchzusteigen. Also es sind natürlich Algorithmen und eine KI, die auf Meta vor allem Bilder flaggt oder halt unsichtbar macht. Und ja, es gibt auch Menschen, die da drauf gucken, aber also man muss erstmal unterscheiden zwischen Kreatoren und zwischen Brands. Ne? Wir sind jetzt eine Brand, eine Brand darf per se immer weniger, als es ein Creator darf. Also ich nehme jetzt mal als Beispiel Katja Krasavice oder eine Michaela Schäfer. Das sind ja Frauen, die sich sehr freizügig geben, deren Bilder man ja auch ganz normal öffentlich auf Instagram sehen kann. Also auch teilweise unbekleidet. Also ich erinnere mich an ein Bild von Katja, die ich übrigens überhaupt nicht in irgendeiner Form denunzieren will. Sie kann machen, was sie will, aber es ist natürlich immer für mich ein bisschen absurd zu sehen, welche Bilder dann halt öffentlich für alle zu sehen sind und welche halt nicht, wenn ich mir so unseren Content angucke. Worauf ich hinaus will, da wird schon ein Unterschied gemacht, also zwischen Creatoren und zwischen der Brand. Und dann darfst du nicht vergessen, dass wenn du ein Bild anfechtest, dann sagst, das muss zurück und ein Mensch guckt da drauf, welcher Mensch ist denn das? Also welche Menschen gucken da drauf? Das sind nicht irgendwie Marianne und Herbert hier aus Buxtehude, die sich dann die Bilder angucken und die freigeben und sich denken, oh, das ist doch nichts schlimm dabei, sondern das sind halt oft Menschen, die halt vielleicht geringere Löhne bekommen, die auf einer anderen Seite der Welt sitzen, die vielleicht auch einen anderen kulturellen Hintergrund haben, die andere Werte vertreten. Und da, so, deswegen ist das so komplex. Weil jemand, der zum Beispiel auch einer ganz anderen Kultur lebt, für den das ausgeschlossen ist, dass Frauen sich irgendwie in einer Unterhose auf Meta zeigen, wieso sollte diese Person dann sagen, ja, ist ein tolles Bild, sollte jeder sehen. Also wenn die Person das für sich schon in der eigenen Kultur, im eigenen Wertesystem schon nicht gut findet. Ne? Also ich kann es nichts mit 100%iger Wahrscheinlichkeit sagen. Ich unterhalte mich ja mit wahnsinnig vielen Menschen darüber und versuche rauszufinden, was so alles die Gründe sind. Aber das ist auf jeden Fall ein Grund. Und ein anderer Grund ist auch, dass dieser Algorithmus, Meta, KI, wir als Gesellschaft haben auf Social Media gelernt, sind so sozialisiert worden, welches Bild der Frau in Ordnung ist zu sehen und welches halt nicht. Und ich kann Ihnen nicht sagen, ob es ein Zufall ist, aber was mir sehr sauer aufgestoßen ist und woran ich einfach immer denken muss, wir haben eine Kampagne gemacht für den Shapestar, das ist so ein Shaping String. Und da war ein weißes Model und ein schwarzes Model. Das weiße Model war, weiß ich nicht, so eine 36, 38. Das schwarze Model war vielleicht so eine 44, 46 Konfektion. Wir hatten genau die gleichen Posen. Es war genau das gleiche Outfit. Jetzt kannst du dreimal raten, welche Bilder gefleckt worden sind. Die von dem schwarzen Model in der 44, 46. Und das halt mal so zu sehen. Direkt im Vergleich mit dem gleichen Outfit, gleiches Setting, gleiche Pose, da fragst du dich natürlich dann schon, was wollt ihr eigentlich bei Meta oder im Social Media System, was wollt ihr eigentlich, dass wir sehen und was wir nicht sehen? Und was macht das mit uns Frauen? Und das ist das, was mich so beschäftigt, weil wir können alle noch so schreien, wir sind Feministinnen, wir machen alles anders und jeder Körper ist normal und so. Aber wenn wir das immer nur sehen, was Meta uns eben so zu sehen gibt, dann können wir noch so viel wollen und das dringt ganz tief in uns ein, diese Weltsicht, ohne dass wir es merken.
Das ist ja, ich habe den Witz mal mir gemacht und mal Stories, also so richtig Selfie-Stories, das mache ich normalerweise nicht. Da bin ich nicht der Typ für. Glaub, vielleicht bin ich zu alt für. Kokett hier.
Quatsch.
Aber dann habe ich
Ich
so
bin
ein, dann
90 noch von im Selfie-Studio, kann ich dir sagen.
wieder. Aber dann habe ich so ein Selfie-Reel gemacht, so ein Video und habe das hochgeladen mit Filter, weil meine Reichweite irgendwie eingebrochen war vorher. Und ich hatte das gesehen bei Kim Hoss und dachte, ey, die erzählt doch Geschichten, das kann doch nicht sein. Weil die ja dieses Experiment gemacht hat, wo sie die ganze Zeit mit Filter Sachen gesagt hat in die Kamera und das viel mehr ausgespielt wurde an Nicht-Follower. Und ich bin fast vom Stuhl gefallen, weil es war exakt so. Die Sachen vorher sind nur an Follower ausgespielt worden. Ich meine, ich mache das, das ist ja hier ein Hobbyprojekt, ja. Aber die Sachen hinterher sind zu mehr als 50% an Nicht-Follower ausgespielt worden. Also Meta hatte da das Gefühl, das könnte Leute interessieren oder das sieht schöner aus oder ich weiß es nicht, aber das ist doch verrückt. Also es wird, und nicht nur, dass ich so nach außen gesehen werde, wie ich gar nicht aussehe, es ist ja auch umgekehrt so, ich sehe mich ja dann die ganze Zeit so, wie ich ja eigentlich gar nicht aussehe. Und dann gucke ich in den Spiegel und denke so, uff, wer ist das denn? Also das ist doch absurd. Und denke dann natürlich, oder könnt ihr hier eigentlich, hier könnte ich doch mal ein bisschen, da kann man doch so ein Needle-Lifting machen, so ein Fadenlifting, kann man das hier doch so mal ein bisschen, dann sieht es so aus wie mit meinem Filter. Und es geht ja nicht nur mir so, die ich ja eigentlich die Zielgruppe sein sollte in meinem Alter für solche Sachen, meinetwegen, ja, wenn der Alterungsprozess sichtbar wird. Aber das geht ja auch 20-Jährigen so, dass sie natürlich viel schöner aussehen, wenn sie weich gezeichnet sind. Aber es ist halt nicht überall Kerzenlicht. Früher haben wir Kerzen angemacht, damals, in der guten Zeit. Wenn wir ein Date hatten, sind wir in ein Kerzenlichtrestaurant gegangen, damit wir schöner aussehen.
Also generell ist es natürlich einfach so, dass man darf Meta jetzt gar nicht so eine Ideologie unterschieben. Das ist es, glaube ich, nicht. Sondern letzten Endes funktioniert Meta ja nur auf Algorithmen. Meta funktioniert aufgrund von Empörung. Also was funktioniert gut? Es ist Hass, es ist Empörung, Aufsehen, Erregung, Aufregung. Also alles, was dich irgendwie emotionalisiert. Und Gesichter emotionalisieren natürlich, egal ob es ein sehr schönes Gesicht ist oder ob es ein gesellschaftsnormatives, hässliches Gesicht ist. Das ist ja auch, was Leute dann aufregt, wo Leute kommentieren, wie kannst du dich denn so, wie traust du dich denn so, dich ins Internet zu stellen? Das kennen ja vor allem auch viele Frauen. Aber letzten Endes, Meta interessiert das ja nicht, die Ideologie dahinter, sondern die wollen ja immer nur Geld verdienen. Die wollen ja einfach nur gucken, welche Inhalte funktionieren halt am besten und ja, da kann sich ja, weiß ja jeder selber, das Klickverhalten, worauf klickt man, was guckt man sich an, was liest man, Dinge, die dich aufregen, die dich entsetzen, die dich empören, so. Und ja, das ist halt genauso mit Gesichtern. Gesichter funktionieren wahnsinnig gut auf Meta und sobald du halt kein Gesicht hast, nicht. Meta ist nach wie vor eine Social-Media-Plattform. Meta möchte keine Bildungsplattform sein. Die wollen kein politisches Forum sein. Die wollen nicht, dass du überhaupt politisch dort eigentlich wirst. Das wurde ja jetzt auch enorm eingestampft oder eingeschränkt. Auch möchte Meta nicht, dass viel über Sexualität gesprochen wird. Warum schreibt denn keiner mehr Sex? Das muss man sich ja mal vorstellen. In einer Welt, in der wir nur zustande kommen, weil wir Sex haben, darf man das Wort Sex nicht verwenden auf Meta, ohne dass der Content irgendwie runtergeschraubt wird. Das ist halt total ballerballer alles. Und weißt du, für mich war das am Anfang, ich bin jetzt ja auch ein bisschen länger dabei auf Social Media, das war für mich enorm erdrückend, dieses Gefühl. Also, dass man, und ich sag dir ganz ehrlich, man hat keine Chance. Das ist ein so riesiges Monster, Meta, Google, Apple. Du hast als Person wie wir haben da keinen Handlungsspielraum. So. Man muss halt andere Wege finden. So, das ist etwas, was vielleicht irgendwie ja, ernüchternd ist und wo man sich dann irgendwie, was hoffnungslos auch in irgendeiner Form ist. Aber du kommst nicht dagegen an. Du kannst Dinge nur versuchen, anders zu machen.
Aber was macht es mit unserer Freiheit und was macht es mit unseren Werten und unseren Idealen? Du sagst, was sind wir dann für Feministinnen auch? Also, wir haben hier im Podcast schon ein paar Mal auch über Nacktheit gesprochen und das ist natürlich immer, das reißt einen immer hin und her, weil einerseits ist es ein Akt von Befreiung, das sagen ja zum Beispiel auch Playboy-Models. Ich möchte entscheiden, wie ich gesehen werde. Ich möchte selber bestimmen, was gesehen wird. Und möchte da mich präsentieren, weil ich es kann und ich finde mich schön und ich finde mich gut und es ist okay. Aber gleichzeitig in dem Moment, wo man sich zeigt, ist man ja trotzdem ein Objekt. Also man wird ja gesehen, man wird angeschaut von nicht nur den wohlwollenden, coolen Feministinnen, die sagen, wow, sie befreit sich und zeigt sich so, wie sie möchte, sondern eben von auch von Männern, die dann die Zeitschrift mit aufs Klo nehmen.
Aber das
Aber
kann man ja nicht verhindern. Also
nein.
guck mal, gutes Beispiel. Wir haben eine Out-of-Home-Kampagne gemacht, also haben Plakate in Berlin geklebt mit Motiven von uns. Und ein Motiv war einfach nur ein Arsch, der auf dem Fahrrad sitzt. Also in einem String. Einfach ein Close-up von einem Arsch, der auf dem Fahrrad sitzt. Und dann stand da einfach nur yes, but. Und Button BUTT geschrieben. Also ja, Arsch. So. Aber ist ja auch eine Metaebene, weil. Das heißt ja nicht ja, aber es ist ja auch ja, Arsch. Egal. Auf jeden Fall, es gibt ja die Plattform Pink Stinks, also eine Plattform, die sexistische Werbung outcallt, was ja auch eine gute Sache ist. Jetzt darfst du dreimal raten, was auch geflaggt wurde oder was auch outgecallt wurde, und zwar unsere Kampagne. Und ich habe denen tatsächlich geschrieben, weil ich richtig sauer war. Deswegen, weil wir stehen auf derselben Seite. Und dann wurde das outgecallt. Und ich mir dachte so, Alter. Wir sind ein Unternehmen von Frauen für Frauen. Unsere Produktionen finden fast nur mit weiblichen Akteurinnen statt oder eben nicht mit männlichen Heteros. Es sind fast nur Frauen, einfach weil wir darauf achten, dass sich alle Frauen am Set, alle Models super wohlfühlen, dass da nie irgendwie ein komisches Gefühl aufkommt, weil mir das selber super wichtig ist. Die Frauen werden nicht instruiert, wie sie ins Set kommen sollen, also ob sie jetzt irgendwie sich rasieren sollen oder nicht oder. Ist mir völlig Latte. So, alle sollen sich frei bei uns am Set fühlen. Und dieses Foto, dieses Poster, das da outgecallt wurde, ist auch noch ein Arsch von einer non-binären Person. Also, es ist alles so, wo ich mir dachte, so, nein. Und dann habe ich eben auch gefragt, so, ist denn ein Arsch per se im Close-up, ist das sexistische Werbung? Wir machen ja nicht Werbung für einen Handwerkerbetrieb. Sondern es ist Werbung für fucking Unterwäsche. Und dieser Arsch, dieser non-binäre Arsch, der einen String anhat, macht Werbung für den String. Und wir haben da unterschiedliche Meinungen. Da gab es noch einen Austausch und ich glaube, dass die haben sich da auch echt schwer getan. Und ich glaube, das war für die dann auch irgendwie blöd, die Situation, ne? Weil wir stehen halt, wie gesagt, auf der gleichen Seite. Aber ich finde, daran sieht man halt, wie komplex das ist, was du gerade angesprochen hast. Ja, eine nackte Frau wird immer und überall, wenn sie einer gewissen normativen Vorstellung der Gesellschaft entspricht, wird immer objektifiziert werden. Das ist meine Meinung. Da kommen wir nicht drum rum. Ist einfach so.
Du bist ja auch rausgezogen aus Berlin. Hast du das Gefühl, dass du die gleiche Kampagne auch in deinem aktuellen Wohnort so machen könntest, die Plakatkampagne, oder würde das nochmal anders anecken als in Berlin? Weil Berlin ist ja schon ein anderes Pflaster. Also Berlin ist auch nicht Deutschland. Es ist jetzt inzwischen so wie New York ist nicht die USA. Aber Berlin ist anders. Berlin ist viel freier.
Ja.
Als ich das letzte Mal in Berlin war, war ich im Supermarkt im Prenzlauer Berg und ich habe mir jetzt fast die Kinnlade runter, weil da so coole, total freie, tolle Frauen waren als Pärchen und irgendwie, die sahen so cool aus, aber wie
Ja,
aus
im
dem
Prenzlauer Berg geht
Bilderbuch,
das. Mach das mal in Neukölln.
ja, wie aus dem Bilderbuch wirklich, als würdest du so coole, queere Frauen irgendwie sehen wollen und dann stehen die da im Gemüseregal, also am Gemüseregal und ich denke so, wow, cool, sowas würde hier in der Provinz nie am Gemüseregal stehen und dabei so stylisch und toll aussehen. Und da wird wahrscheinlich so eine Kampagne auch anders wahrgenommen, wobei Berlin ja genauso durchmischt ist wie überall sonst, mit einer kleinen, stärkeren Konzentration für alles. Aber hier zum Beispiel, wenn du jetzt hier großflächig das plakatieren würdest, der Ort hier hat 16.000 Einwohner und ein paar zerquetschte. Och, das wäre, glaube ich, schon eine andere Resonanz.
Das auf jeden Fall, also das ist immer abhängig, wo du bist, in welchem Land du bist, in welcher Stadt du bist, in welcher Region du bist. Das ist völlig klar, dass da, dass Menschen, die in, weiß ich nicht, die in Neukölln leben, vielleicht auch die Poster anders sehen, oder viele Menschen, die in Neukölln leben, die Poster anders sehen, als wenn ich jetzt hier in Phantasialand nach Prenzlberg gehe. Also natürlich schreien da alle, oh, wie geil ist das alles? Und in Neukölln hatten wir genug Poster auf der Sonnenallee, die zerrissen worden sind oder die halt kaputt gemacht worden sind. Du siehst da die Unterschiede. Ist halt einfach so, ne? Also kann ja nicht jeder geil finden, wenn solche Poster rumhängen. Und ja, natürlich wäre das hier auf dem Dorf anders, aber finde ich jetzt nicht überraschend, weil es mit allen Dingen so ist. Also, wenn du jetzt, weiß ich nicht, sag mir in AfD-Hochburg, wenn du da anfängst, irgendwelche linken Plakate zu kleben, dann kannst du dir ja auch ausrechnen, was mit denen passiert. Also, hängt doch immer auch von den Menschen ab, die irgendwo leben.
Aber hat dein Feminismus sich verändert jetzt, wo du nicht mehr in Berlin wohnst? Weil ich hier auch durch die Muddis, die man aus dem Kindergarten kennt und so, und eben nicht mehr so in Blasen und in totaler Ähnlichkeit mit den anderen Frauen in Prenzlauer Berg, war das im Kindergarten schon ein anderer Schnack, weil die waren irgendwie so alle im selben Boot und wir waren uns alle sehr ähnlich. Und jetzt, dadurch,
Ach, du
dass
bist
ich
auch
hier,
weggezogen.
oh ja,
Ach
ich
so,
bin nach
okay.
Süddeutschland gezogen und
Ja.
hier ist es wirklich, das sind halt so die normalen Menschen. Also das ist jetzt hier so das echte Leben. Die sind nicht empowered, die sagen auch so Sachen wie, warum kann man denn nicht mal als Indianer im Fasching gehen? Das verstehe ich jetzt nicht. Oh, wo fange ich an? Und die verstehen auch nicht, warum der Junge keinen Nagellack tragen kann. Also da fängt man immer bei ziemlich grundsätzlichen Dingen an. Und es hat meinen Blick schon nochmal geschärft für das, wo wir stehen als Frauen und wie viel Freiheit wir eigentlich haben und wie die Gesellschaft immer noch auf uns schaut. Also zum Beispiel auch dieses in Süddeutschland, oh, dein Kind ist noch unter 3. Möchtest du es wirklich schon in die Krippe geben? Es hat es doch so gut zu Hause.
Es
Ist es
ist
bei
auf jeden
dir?
Fall auf dem Dorf anders als in der Großstadt. Ich weiß nicht, was hat das mit meinem Feminismus gemacht? Ich kann dir sagen, was sich auf jeden Fall verändert hat, ist, dass ich in Berlin auf jeden Fall viel mehr darauf, ich war mir sicherer, auf der sicheren Seite zu stehen. Also ich weiß genau, was das Richtige ist, auf der moralisch sicheren Seite. Ich weiß, wie jeder zu leben hat. Ich weiß, wie sich jeder ausdrücken muss. Ich weiß, was die Leute zu denken haben. Das hat sich ein bisschen verändert. seit ich hier lebe. Also ich glaube, dass, und ich will niemandem zu nahe treten, aber ich habe, also ich glaube, dass Deutschland sowieso eine moralische Hochburg ist. Also die Deutschen wissen generell für die ganze Welt, wie sich, was jeder Nation, welche Politik machen sollte, wie die Menschen wo zu leben haben, egal ob die eine andere Kultur haben als wir selber. Wir wissen das am besten. Und das hat mir, glaube ich, es hat meinen Horizont lustiger, also paradoxerweise erweitert, aus Berlin wegzuziehen, weil, du hast es sehr schön gesagt, hier ist es halt normal. Und ja, ich vertrete nicht alle Sichtweisen, die die Menschen haben, auch nicht jede politische Einstellung. Das muss ich aber auch gar nicht. Ich glaube, ich habe mich nur ein bisschen davon distanziert, also mir persönlich, für meinen Charakter, mir hat das sehr gut getan, glaube ich, dass ich mich mal ein bisschen zurücknehme und oder zurückgenommen habe und mir bewusst wurde, ey, es dreht sich nicht die Welt um Berlin und es dreht sich auch nicht die Welt um mich, sondern es gibt sehr viele Lebensrealitäten und Sichtweisen, die ich halt vorher einfach nicht gesehen habe, nicht verstanden habe, vielleicht auch nie verstehen werde, aber man muss offen dafür sein. Und ich kann dir sagen, dass obwohl ich jetzt hier auf dem Dorf lebe, ich habe das, was bei uns passiert gerade, ist eine viel krassere Integration, als ich die in Berlin hatte. Weil die Leute, mit denen ich in Berlin abgehangen bin, ne, das waren Leute aus meiner Bubble. Das waren Leute mit Kindern aus meiner Bubble. Und ja, in der Kita-Gruppe selbst, da waren dann vielleicht auch Eltern, mit denen ich mich jetzt nicht so getroffen hätte. Aber das ist hier auf dem Dorf anders. Also meine Kinder haben halt nun mal Freunde, enge Freunde, die beste Freunde aus anderen Kulturen, aus anderen Wertesystemen vielleicht auch. Und ich habe noch nie so viel Kontakt mit anderen Kulturen gehabt wie hier auf dem Dorf. Also engen, echten Kontakt. So, dass ich da mit am Tisch sitze und mit Geburtstage feier oder Feste ausrichte oder so. Das hatte ich in Berlin nicht. Ich weiß nicht warum.
Das ist kleiner. Also ich finde, ich bin ja auch viel politisch engagierter, weil hier ist es
Aha,
viel
siehst du?
kleiner. Ich habe für den Gemeinderat kandidiert, weil hier habe ich einen unmittelbaren Effekt. Also hier habe ich das Gefühl, ich kann mein unmittelbares Umfeld tatsächlich beeinflussen. Wenn ich mich engagiere hier im, keine Ahnung, im Sportverein, würde ich es
Ja.
tun. Das ist jetzt nicht so mein Ding. Aber würde ich mich da engagieren, dann könnte ich einen sofortigen Impact haben auf, keine Ahnung, 100 Jugendliche, weil ich Kuchen backe für das Sonntagsspiel oder
Mega cool.
sowas, ja.
Ja, aber es ist cool. Du hast halt ein Ergebnis. Du siehst deinen Impact. Und den haben wir, glaube ich, in so einer. Vielleicht sind deswegen halt auch so viele Leute so. Ich will nicht sagen, die sind alle hoffnungslos, aber dass man halt wie so resigniert. Weißt du, wenn man sich denkt, ja, kann ich ja noch hier mein Plakat hier durch die Gegend halten. Das bringt doch eh nichts. Aber ja, wenn du es natürlich in einer kleinen Kommune machst und dich da wirklich engagierst, aber was soll ich hier für einen Tipp geben? Zieht alle aufs Land, geht alle in eine kleine Kommune und engagiert euch in einer Gemeinde.
Ja, aber vielleicht fahrt öfter mal nach Hause. Alle Berliner kommen ja meistens auch irgendwo her. Fahrt öfter mal nach Hause, trefft die Leute, mit denen in der Schule wart und schaut mal, was deren Lebensrealität ist. Hier zum Beispiel ist es total normal, dass auf jedem zweiten Wagen von einem Handwerker steht 4 Tage Woche. Machst du bei uns eine Lehre, machst du 4 Tage Woche. So, okay, das ist voll angekommen. Das sind ganz andere Realitäten als in Berlin oder worüber da gesprochen wird. Und das hat nichts mit flexiblen Bürozeiten zu tun, sondern das ist Grassroots-Wirtschaft sozusagen. Und wie gesagt, auch was meinen Feminismus angeht, ich merke schon, das ist hier dann eher manchmal Baby-Steps. Aber, und vielleicht wirklich auch manchmal radikaler hier, als ich es in Prenzlauer Berg tun würde. Aber mit wem sollte ich mich denn dann unterhalten? Weil in Prenzlauer Berg, wie du schon gesagt hast, geht man immer davon aus, dass alle irgendwie so ticken, ja. Und hier ist es wahnsinnig spannend und man kann wirklich was bewegen. Also ich fand rausziehen eine gute Idee, auch wenn es wehgetan hat und ich Berlin vermisse. Und es ist, wie gesagt, anders. Aber zurück zu deinem Buch. Wie ist denn bis jetzt die Resonanz auf das Forbidden Book? Guck, jetzt geht's auch schon viel besser. Es ist nicht mehr so
Yeah,
früh.
Forbidden Book.
Forbidden Book. Ist ein bisschen
Also
wie früher haben
das
wir
verkauft
immer
sich eine
Forbidden Love gesagt. Das war immer verbotene
Forbidden
Liebe.
Love.
Ja.
Ach ja, Forbidden Love, stimmt. Ja, also das Buch ist natürlich keine Unterhose. Wir sind ja nach wie vor eine Brand, die Unterwäsche verkauft, weswegen dieses Buch von Anfang an kein Produkt war, wo wir jetzt gesagt haben, boah, da müssen wir Umsatz mitmachen. Also mal davon abgesehen, dass sowieso gedrucktes Wort ja nicht mehr so angenommen wird oder gedrucktes Bild in unserem Fall nicht mehr so angenommen wird wie vielleicht vor 10, 20 Jahren, ist es einfach ein Produkt, das ja völlig fremd ist zu dem, was wir sonst so machen. Also es ist ein Imageprodukt. Und mir war das aber trotzdem, also natürlich verkaufen wir diese Bücher, aber mir war das trotzdem ultra wichtig, das zu machen, auch mit dem Hintergedanken, selbst wenn wir kein einziges Buch verkaufen. Das war so meine Rede vorher. Selbst wenn wir kein einziges Buch verkaufen, mir ist es wahnsinnig wichtig, dieses Buch zu machen, weil es genau das zeigt, mit was wir eigentlich strugglen. Und ich glaube einfach, dass wenn Leute wirklich Bock haben, ihr das Sehverhalten wieder selbst in die Hand zu nehmen, also im wahrsten Sinne des Wortes, dann ist dieses Buch einfach eine tolle Metapher. Und letzten Endes ist genau das der Grund, warum wir das Buch gemacht haben. Nicht, hey, guck mal, wir können noch Bücher drucken und jetzt zeigen wir euch alle mal alle Bilder, sondern es ist dieses, hey, du hast die Möglichkeit, etwas zu sehen, was du online eben nicht sehen darfst. Deswegen auch Forbidden Book und dieses ganze, diese ganze Ironie dabei.
Aber das ist, ich finde es immer noch völlig absurd. Also nochmal kurz, wenn ich hier so durchblätter, ja. Also klar, wie du schon gesagt hast, da ist auch mal ein Po in Großaufnahme. Und ansonsten sind die Frauen aber bekleidet. Die haben obenrum alle was an, weil es geht ja um die Hintern. Und da ist auch mal eine Hüfte und eine Taille, also praktisch einen Seitenblick auf den Körper.
Aber es ist ein Close-up, ist zu viel Haut. Ist zu viel
Ja.
Haut.
Oh, hier sehe ich einen Nippel, aber nur sehr dezent. Aber das ist wirklich, also da ist nichts. Und wie gesagt, ich finde, das ist eher, es sind starke Bilder und ich finde davon auch nichts erotisierend, sondern es sind einfach Frauen in Unterhosen. Aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu locker. Also ich weiß es nicht. Ich sehe vor
Also
allem
ich glaube,
starke
ja, es ist
Frauen
halt
und ich sehe
subjektiv.
halt, da ist jetzt, die haben auch einen coolen Blick drauf, aber ich finde jetzt nicht, dass das per se lasziv oder so ist oder so. Da wird schon auch mal mit Schweiß gespielt. Am besten finde ich ja die Kill Bill Fotos. Die sind echt großartig. Das vor allem in der Summe, also wenn man die in Summe sieht, zusammen, ja, also wenn man eurer Brand folgt, wenn man dem Profil folgt, wenn man mehrere von den Bildern gesehen hat, dann kriegt man ja auch den Kontext. Wenn jetzt jemand das ein Bild zum ersten Mal sieht und nur viel Haut in Close-up, dann ist es vielleicht schon schwierig einzuschätzen, worum es jetzt da gerade geht. Aber trotzdem ist es einfach absurd und ich finde es so freiheitseinschränkend. Und habe
Es
auch
ist ja
gerade.
subjektiv, ne? Also
Ja.
ich finde, die Bilder sind super sexy, aber nicht auf eine verführerische, anbiedernde
Ja.
Art und Weise, sondern ich finde, das ist eine Selbstbestimmtheit, die da auch in diesen Bildern mitschwingt. Zumindest ist es das, was ich möchte. Ich finde es ein super, also erstens starke Frauen zu sehen, die eben mal nicht niedlich dargestellt werden, nicht dieses Mädchenhafte, was wir halt auch super oft gerade bei Unterwäsche-Werbung sehen, ne? Dass erwachsene Frauen erstens möglichst jung gewählt werden, damit sie halt möglichst süß und niedlich aussehen. Und oft sind das halt Posen, die eigentlich dafür da sind, so, hey, guck mal, ich will jetzt nicht jedem unterstellen, aber ich bin verfügbar. So, hey, guck mal, wie sexy ich bin für dich verfügbar. Und es ist natürlich oft, weil die Frauen dann niedlich gucken sollen, die sollen möglichst viel lachen. Das ist zum Beispiel was auch Meta will, dass Frauen, die leicht bekleidet sind, sollen entweder Sport machen, weil dann ist es in Ordnung. Also wenn du Sport machst, dann darfst du ja auch weniger anhaben. Oder wenn du ins Schwimmbad gehst oder am Strand bist, dann weiß auch die KI und der Algorithmus, ah, da dürfen Frauen ja leicht bekleidet sein. Aber sobald eine Frau nicht lacht, und da sind wir bei diesem großen Thema eigentlich, was viele von uns sicherlich ab seit der Kindheit beschäftigt, dieses Lach doch mal oder du siehst viel hübscher aus, wenn du lächelst. Das zieht sich halt bis in die heutige Zeit immer noch, dass es eigentlich für Meta nur in Ordnung ist, wenn die Frau süß, nett, lächelnd guckt, weil dann ist irgendwie alles in Ordnung. Das kennt diese KI. Aber eine Frau, die irgendwie ernst guckt, und dann auch noch nichts anhat, oh, die wird anscheinend gerade befriedigt oder weiß ich nicht, oder ist sexuell zu selbstbestimmt. Ich weiß es nicht, was da die Die Erklärungen sind, ich sage ja, es ist super komplex, aber es ist sehr auffällig, dass es so ist. Also wenn wir hatten so eine Weihnachtskampagne, wo ich hatte im Kopf hier Anna Nicole Smith, war für mich ein ultra heftiges Sexsymbol damals in den 90s, so Pamela Anderson-Vibes, blonde Wallemähne und alles turbo sexualisiert natürlich auch. Und das wollte ich so ein bisschen aufgreifen und das so ein bisschen burschikoser machen für Buds. So. Und das ist komplett durchgegangen. Die ganze Kampagne, kein einziges Bild gesperrt, weil diese Frauen halt turbo sexy aussahen und quasi einem Bild entsprochen haben, was die Gesellschaft schon kennt. Also dieses, was ich schon meinte, dieses Pamela Anderson-Vibe, blonde, wallende Mähne und so. Aber hätten die Girls halt ernst geguckt oder hätten kurze Haare gehabt oder weiß ich nicht, würden so aussehen wie die anderen Frauen, die wir halt sonst fotografieren, dann wären diese Bilder safe nicht durchgegangen. Also wir haben da ja auch Bilder gehabt, wie sich die Girls hinten den Schnee vom Hintern klopfen und so. Das würde niemals gehen mit den Models, die wir sonst so buchen.
Das ist doch verrückt. Und wie passt dir das jetzt an? Ich habe in der Vorbereitung geguckt, wie der Playboy das macht. Die haben einfach hauptsächlich bekleidete Frauen auf ihrem Profil, weil man weiß ja, was man kriegt beim Playboy. Also, die machen vielleicht einfach keine Spoiler.
Ja, die haben sich ja auch ein bisschen weiterentwickelt, zum Glück. Ne? Also auch der Playboy ist ja zumindest ein paar Jährchen in die Zukunft getippelt. Aber ja, die haben natürlich das gleiche Problem. Wobei man sagen muss, dass auch der Playboy natürlich sehr viel mit Models arbeitet, die einem gewissen Blick, dem typischen Male Gaze entsprechen, ne? Und das ist einfach, weißt du, die fotografieren dann vielleicht halt am Meer oder halt in Posen, wo die KI weiß, ah, das ist ja normal, dass man hier ein bisschen weniger anhat. Aber ja, es ist als Brand, und das ist ja Playboy auch, hat man auf jeden Fall damit zu kämpfen.
Was ist jetzt eure Strategie? Wie wollt ihr das jetzt umgehen? Macht ihr einfach weniger Close-ups? Macht ihr mehr Fotos mit Kürbissen? Das war ja eine sehr gute
Oh, es
Idee, wie ich
ist.
finde.
Oh, ich sag's dir, ich wünschte, ich hätte da so eine einfache Antwort drauf. Also erstens ist es super deprimierend, weil wir bei jeder Kampagne vor der Frage stehen, ach so, die Scheiße können wir auch nicht machen. Geile Idee, aber es sieht ja dann eh keiner. Und das ist halt immer das Ding. Du hast eine du hast eine künstlerische Sicht oder einen künstlerischen Plan und dann musst du aber eigentlich, du musst. Also deine Kreativität ist eingesperrt in so einem Käfig. Und innerhalb dieses Käfigs, ich nenne diesen Käfig jetzt einfach mal Meta, in diesem Käfig darfst du machen, was du willst. Und das ist relativ wenig. So. Und ja, wir versuchen die Kampagnen halt demnach anzupassen, was sehr traurig ist, weil ich da gerne freier wäre. Wir machen es meistens so, dass wir trotzdem auch Close-ups und Motive machen, die wir selber einfach geil finden. Und die gibt es halt dann nur auf der Website oder im Newsletter. Oder wir haben jetzt halt so eine WhatsApp-Gruppe. Aber auch da habe ich schon gehört, müssen wir aufpassen, weil WhatsApp gehört ja auch wieder zu Meta. Und wenn wir jetzt auch anfangen, in der öffentlichen WhatsApp-Gruppe Bilder von Ärschen zu posten, dann wird das auch wieder gesperrt. Also ja, man wird halt so durchreguliert, ne? Also es ist, man ist in so einem System drin, wo man halt nicht ausbrechen kann, wo man nicht das mehr zeigen oder machen kann, was man halt gerne möchte. Und wird halt so eine Form gepresst. Und ich habe immer Angst, dass ich da so düster klinge, weil ich finde die Entwicklung einfach wahnsinnig düster. Ich will da nicht so tun, als wäre ich da irgendwie hoffnungsvoll, dass sich das nochmal aufdröselt. Aber also solange da jetzt schmeißen vielleicht ein paar Leute die Hände über den Kopf, solange da keine staatliche Regulierung irgendwie da ist, was Meta und Google und Apple und so angeht, und die halt machen können, was sie wollen und uns halt vorgeben, was wir sehen, oder was wir posten können, ist das ein Problem. Und ja,
Seid
wir
ihr auch
können
auf
halt,
TikTok?
wir sind auch auf TikTok, funktioniert aber super schlecht, ist aber einfach so, dass Brands generell auf TikTok eher Schwierigkeiten haben. TikTok ist eine Social Media Plattform, eine Entertainment Plattform. Sagt TikTok ja auch selbst. Die haben gar keinen Bock auf Politik oder auf Bildung oder also auch nicht auf Branding, sondern TikTok ist wirklich Entertainment. Du sollst ja den ganzen Tag durch entertained werden. Und das, was wir machen, ist ja trotzdem kommerziell. Also wir verkaufen ja trotzdem ein Produkt und wir haben sogar schon versucht, Ads zu schalten auf TikTok, aber ist nicht, das passt einfach nicht so ganz zu uns. Und ich sag dir auch ganz ehrlich, dass dieser Mechanismus, der auf TikTok herrscht, da bin ich dann vielleicht irgendwie eine andere Generation. Es interessiert mich einfach überhaupt gar nicht. Also auch als Brand nicht. Und dadurch, dass ich nun mal halt an der Spitze des Unternehmens stehe, ist es für mich auch einfach dann zu sagen, dann ist mir halt TikTok auch ein bisschen egal. Also wir spiegeln Contents, wir haben eine Social Media Managerin, die selber ein Millennial ist, die dann immer sagt, ja, aber Toja, es gibt da einen Trend, den müssen wir machen. Und ich bin so, oh,
Kannst du
ich bin da
diesen
ja auch
Tanz
offen.
machen?
Ich mach mal diesen Tanz, das ist total witzig. Und ich bin da ja auch offen für, aber jetzt so eine komplette TikTok-Strategie sehe ich nicht. Also ich fühle mich da einfach nicht so ganz wohl auf der Plattform. Dann ist es halt nach wie vor Meta und da fühle ich mich ja auch schon nicht mehr wohl, aber immer noch wohler als woanders. Also nach wie vor kann man halt auf Instagram mehr machen als auf TikTok noch, ja.
Aber merkt ihr auch, dass der andere Content dann abgestraft wird, wenn viele Sachen von euch gesperrt werden?
Total. Also, das ist ja das Paradoxe, dass wir verkaufen Produkte über Meta. Also wir schalten, wir bezahlen sehr viel Geld an Meta, dass wir dort Ads schalten können. Und die gehen alle durch. Also da sind auch Ärsche zu sehen. Da sind auch, also teilweise Contents, die halt organisch komplett runtergedrosselt werden,
Moment, Moment.
werden als.
Wenn du die als Ad schaltest, dann geht's. Aber wenn du die
Ja,
als
ja.
Content schaltest, als Brand, dann geht's nicht.
Korrekt. Ja, korrekt.
Mein Gott, wir sprechen schon 45 Minuten und jetzt kommen wir zu diesem Punkt. Manometer, jetzt drehe ich aber durch.
Ja, naja, Meta möchte ja, dass Brands, also wie gesagt, Meta ist eine Social Media Plattform. Meta möchte, dass wenn Brands auf dieser Plattform stattfinden, dann sollen die gefälligst auch zahlen. Also wieso sollte Meta zulassen, dass wir als Brand organisch Content machen, der nicht mal gut ist oder in deren Wertesystem, sage ich mal, liegt? Warum sollten die das unterstützen? Und deswegen, ja, müssen wir halt dafür bezahlen. Und dann geht es aber durch. Also die Leute, die Contents von uns sehen, auch die Leute, die uns folgen, das sind meistens Contents, für die wir bezahlen. Also es ist. Und Leute, die uns nicht kennen, sehen sowieso gar keinen organischen Content für uns, weil wir im Shadowban sind. Also im Shadowban bedeutet, Leute, die uns nicht folgen, sehen nada. Die finden uns quasi gar nicht auf Instagram und denen werden auch unsere Reels nicht ausgespielt. Also gerade Reels, Beiträge sind ja Formate, die auch nicht Followers ausgespielt werden. Das ist einfach so. Aber nicht, wenn du im Shadowban bist. Wir sind da im Shadowban und da dümpeln wir halt vor uns hin und ja. Und das Coole ist aber immerhin, dass ich meine, wir haben über 22.000 Follower, wo ich sehr stolz bin, weil das im Shadowban. Das im Shadowban ist ganz cool, aber ja, also ich versuche hier schon seit Wochen Meta schöne Augen zu machen, dass die mir helfen. Ganz liebe Grüße an alle, die hier vielleicht zuhören, die irgendwas mit Meta am Hut haben. Es wäre mein größter Traum, dass Meta uns da wieder mehr Freiheiten gibt, weil letzten Endes liegt es mir halt am Herzen. So. Und ich weiß so, das ist halt auch dieses Ding, ich beschwere mich die ganze Zeit über Meta. Ich bin aber mit Meta groß geworden. Also ich als Internetpersönlichkeit auch. Meta hat mir wahnsinnig viel gebracht. Instagram damals halt, Facebook. Das gehört für mich halt irgendwie zum Leben dazu, wie bei vielen von uns. Es ist halt, wir sind damit irgendwie groß geworden, dass wir Social Media Plattformen wie Meta haben. Und wenn dann das aber auch der Grund ist, warum du irgendwie Probleme hast, dann ist es halt irgendwie doppelt nervig.
Vielleicht auch ein bisschen schmerzhaft. Also ich meine, ein gewisses Vertrauen hat man dann ja auch in so ein Tool, das man eigentlich schon so lange benutzt. Und dann wird diese Beziehung so zerstört. Böse.
Ja gut, das ist wie gut, das ist ja wie mit dem iPhone oder mit dem Handy. Also du weißt ja ganz genau, wie scheiße dein Phone für dich ist und die ganze Zeit wirst du abgelenkt und dann kommt eine Push-Nachricht und du bist wütend auf dein Telefon, weil eigentlich sollst du dich mit anderen Sachen beschäftigen und nicht dauernd abgelenkt sein von diesem dummen Ding. Aber du benutzt es ja die ganze Zeit und es macht dein Leben um einiges leichter. Also das ist halt, es gibt halt da kein Schwarz-Weiß, ne? Ich finde, Meta ist eine Plattform, das kann man nicht sagen, ist scheiße oder ist geil. Es ist halt Meta ist halt das, was du daraus machst. So.
Also wer auf jeden Fall ein ästhetisches Fotobuch sucht, vielleicht für Weihnachten, für Tante Trudi, die sich für Fotografie interessiert. Ich weiß nicht, ob es für Onkel Klaus auch was ist, bestimmt.
Oh, dem würde ich das besonders gerne hinlegen.
Weil die Fotos sind sexy und die sind aber auch super stark und super cool. Und wie ich finde, mir gefällt die ironische Ebene vor allem sehr, die zwischendrin immer wieder rauskommt. Nicht nur durch den Wortwitz. Dem sei das Buch auf jeden Fall ans Herz gelegt. The Forbidden Book. Kann man nur bei euch bestellen oder kann man auch im Buchhandel? Hat es eine ISBN-Nummer oder muss man auf eure Website gehen?
Das hat eine ISBN-Nummer, aber ich sag dir ganz ehrlich, wir haben keinen Vertrieb oder irgendwas. Also, das ist rein bei uns auf batz.de zu kaufen. Wenn sich Buchhändler oder Händlerinnen bei uns melden, dann kriegen die das selbstverständlich, aber es ist eigentlich nicht darauf ausgelegt gewesen, jetzt in den großen Handel zu gehen. Es ist mein kleines Schätzle, das da bei
Sehr
uns mit
schön.
auf der Website liegt.
Das finde ich toll. Ich bin auch froh, dass wir es geschafft haben, aus dieser Sendung keine Werbesendung zu machen, weil ich nämlich jetzt gerade in diesem Moment auch eine Unterhose von dir trage.
Das ehrt mich. Das ehrt mich sehr. Finde ich ganz toll.
Und deshalb interessiert es mich einfach auch so, weil ich wirklich, ich finde die Dynamik dahinter einfach spannend, dass du so richtig im Entrepreneur-Style gesagt hast, oh, meine richtig gute Unterhose wäre wirklich was. Das kann doch wohl nicht sein, dass alle Unterhosen
Ja,
zwicken und
vor allem, wo
drücken.
nichts raushängt. Weißt du, das ist ja auch dieses Ding, warum wir, es ist ja nicht so, dass wir alles nur machen wegen dem Marketing und weil wir Frauen anders darstellen wollen. Also ja, das ist ein riesiger Punkt, dass ich einfach die Schnauze voll hatte von diesen ganzen verniedlichten, durchsexualisierten Frauen, sondern weil ich mir einfach gedacht habe, wieso, sind die Stege überall so klein und so eng? Warum, kann ich kein Body tragen, die mal die Schamlippen links und rechts raushängen, weißt du? Das kann doch
Ja.
nicht sein, dass das ein Produkt ist, das von Frauen für Frauen gemacht worden ist. Kann doch nicht wahr sein, kann man es nicht besser machen. Oder dass Frauen dauernd Probleme haben, Unterhosen zu finden, weil jeder ein anderes Verständnis von Größen hat. Wenn du bei dem einen M hast, hast du beim anderen vielleicht XL. Wie sollst du dich denn da wohl in deinem Körper fühlen, wenn die Unterhosen immer scheiße, passen?
Ja,
Da kam das halt her.
oder zum Beispiel, es gibt immer ganz viele, die gehen bis zur Hüfte, aber ein normaler Frauenkörper, also viele Frauen haben dann einfach so ein kleines Fettdepot, das ist unsere eiserne Reserve, aber da passen einfach Hipster nicht. Also seitdem ich denken kann, finde ich Unterhosen, die auf der Hüfte sitzen, blöd und die anderen sitzen auch nicht richtig. Und insofern bin ich Team High Waist
Ja,
und die
ich
gibt
auch.
es so selten. Also gute High Waist gibt es so selten. Selbst wenn du in ein ordentliches Geschäft gehst und in die Wäscheabteilung, ist es wirklich, wirklich schwer.
Und es schneidet halt super viel ein auch, ne? Also es war tatsächlich kein, also wir haben diese High Elastics, über die wir gerade reden. Geil, jetzt wird es doch noch so richtig schön werbisch. Aber diese High Elastics, da wurde ich ja quasi total überrascht von den Mitteilungen, die ich bekommen habe, weil ich habe die ja für mich selber entwickelt, weil ich war schwanger und war voll sauer, dass ich alle meine Unterhosen wegschmeißen musste oder nicht mehr tragen konnte oder die unter den Bauch gerutscht sind oder eingeschnitten haben.
Oder ausgeleiert.
Und dann waren die auch noch ausgeleiert so. Und da dachte ich, es kann doch nicht sein, dass es keine Unterhose gibt, die so ein bisschen mitwächst. Weil ganz ehrlich, ein Frauenkörper, also ist ja auch egal, ob du im Zyklus, verschiedenen Phasen deines Zykluses bist, natürlich hast du mal einen Blähbauch oder nicht. Oder dann ist der halt mal mehr als sonst, weil du Stress hast oder weiß ich nicht. Der Körper verändert sich und das ist halt völlig normal. Aber Unterwäsche ist gar nicht darauf ausgelegt, dass dein Körper sich verändert. Oder dass du gar eine Kaiserschnittnarbe hast. Oder dass du vielleicht ein Stoma hast. Oder dass du empfindlich Haut hast, Dehnungsstreifen hast. Das wird überhaupt nicht mitgedacht. Und auf einmal kamen lauter Frauen an mich heran, keine Ahnung, Rollifahrerin, die sagte, ey, es ist das erste Mal, dass die Unterhose mich nicht nervt, wenn ich ewig lang in meinem Rollstuhl unterwegs bin. Oder Fahrradfahrerinnen, die sagen, ey, beim Fahrradfahren rutscht mir dauernd die Unterhose in die Kimme. Mit denen passiert das nicht. Also, das sind die unterschiedlichsten Perspektiven auf einmal gewesen, die ich ehrlicherweise gar nicht mitgedacht hatte und dachte, ey, wie krass ist das denn, dass wir eigentlich ein Produkt erschaffen, was so inklusiv ist, dass es auch scheißegal ist, ob du irgendein Stoma vorne dranhängen hast oder, weiß ich nicht, im Zyklus halt mal 5 Zentimeter mehr Umfang hast. Es ist total egal.
Ich kriege dafür kein Geld, dass ich jetzt sage, dass ich meinem Mann erklärt habe, das ist so, als hätte man keine Unterhose an, aber auf eine gute Art und Weise.
Das ist aber schön.
Dann hat er gesagt, ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst.
Das ist lustig. Vielleicht sollte er mal eine anprobieren. Wir hatten vorgestern hatten wir einen Kommentar. Du kannst ja bei uns so Feedback-Kommentare schreiben auf Produkte. Da hat ein Mann geschrieben, ganz toll, der Tankster, das ist so ein mit einem breiten Bund, so ein Tanga. Ganz tolles Produkt. Passt auch mir wunderbar und meine Frau findet es nicht nur an sich geil, sondern auch an mir. Und dann hab ich gedacht, so,
Oh,
ja, made for
süß.
every booty. Ja, also vielleicht sollte dein Mann auch mal eine High Elastics anprobieren. Elastisch genug sind sie auf jeden Fall.
Das stimmt, das stimmt. Da würde reinpassen. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Was sind deine nächsten Schritte mit dem Produkt, mit dem Buch? Wo geht's hin? Was machst du als nächstes? Hast du schon wieder was im Blick, wo du denkst, da möchte ich die Welt verändern?
Naja, jetzt kommt ja erstmal Valentinstag. Ich mag ja Valentinstag persönlich sehr gerne. Also visuell gesehen, keine Sorge, man muss nichts kaufen an Valentinstag, außer bei uns. Ich mag einfach diese visuelle Welt dahinter. Und da planen wir tatsächlich gerade die Kampagne und überlegen uns die gerade, wie man das so machen könnte und so. Und es macht auch mega Spaß. Und ja, das ist es eigentlich. Ich hoffe natürlich, dass das Forbidden Book, dass das nicht das letzte war, sondern dass es das dann Forbidden Book 2, 3, 4 und 5 gibt, sodass wir einmal im Jahr quasi zusammenfassen können, was wir alles für verbotene Bilder gemacht haben, die metersauer aufstoßen. Dann können wir die alle schön sammeln und wieder da reinpacken, damit man das eben selbst in die Hand nehmen kann, was
Ja,
man
noch
sehen
schöner
will.
wäre es aber, wenn du kein Buch mehr machen müsstest und
Oh,
die Bilder
Traum.
einfach durchgehen würden.
Ja, ich glaube, der Zug ist abgefahren. Ich glaube, das passiert nicht mehr. Da ist unsere Gesellschaft, glaube ich, schon weg, über den Punkt
Schade.
hinweg.
Aber
Ja.
wir erwähnen noch deinen Podcast. Du hast einen Podcast, der heißt Mommy Issues.
Richtig, mit Ari Alter. Da bin ich auch direkt gleich in der nächsten Aufnahme. Ich nehme also Ari schöne Grüße von dir auf, von euch auf. Und
Sehr
da können wir uns
gerne.
auch irgendwie.
Sehr gerne. Dann danke ich dir sehr. Mir hat vor allem übrigens ein Bild sehr gut gefallen. Moment, ich blätter noch mal. Leute, Geduld, Geduld, es dauert nicht lang. Und zwar auf Seite 9 und 10.
Ah,
Sorry,
Fidere.
Victoria, no secrets here. 2024, Andrea, Omu und Lori. Ich finde übrigens toll, dass bei jedem Model, egal welches Körperteil man sieht, auch immer dabei steht, wer es ist.
Ja,
Das finde ich
klar.
total respektvoll. Und es erinnert mich total, ich habe den Podcast ja gestartet mit Barbara. Und Barbara war bei den Lemon Babies. Und die haben dieses sehr berühmte Cover gehabt für ihr Album Porno, wo alle zusammen nackt lagen, aber so, dass man nichts sieht. Also alle weiblichen, es waren nur Frauen
Ah.
in der Band und alle weiblichen Bandmitglieder lagen so ineinander verschlungen und
Das
überall
klingt
waren
toll.
Körperteile und sieht eigentlich ähnlich aus. Musste mal googeln.
Körper sind schön. Es ist
Ja.
einfach, Körper sind schön. Ist
In
so.
all shades, in all shapes. Auch das kann man in diesem Buch sehr gut sehen. Vielen Dank, liebe Toja. Und das war sehr aufregend, weil man hat es gehört. Ich folge dir jetzt schon sehr lange. Ich liebe deine Selbstironie. Ich liebe deinen Tatendrang. Ich bin immer gespannt, was du als nächstes machst. Eine Wickeltasche oder eine Kette. Barbara und ich haben übrigens Freundinnenketten mit Boobs.
Ah, die
Ja.
Busenfreundin.
Ja, weil das ist so geil. Wenn man sie alleine trägt, kann man gar nicht erkennen, dass es eine Brust
Was es
ist.
ist.
Ja,
Ja,
nur
ja,
meine
ja.
Tochter sagt dann immer: Oh, Mama, voll peinlich. Es ist wieder der Busen.
Ja, genau, die Busenfreundin. Ja, das war auch eine schöne Idee. Das stimmt.
Großartig. Ja, von der
Wer weiß.
Schmuckdesignerin zur Unterhosenunternehmerin. Großartig.
Es macht einfach Spaß, Produkte zu machen. Kann ich jedem empfehlen. Und selbst wenn es nur Stricken, Häkeln, Nähen ist, irgendwas zusammenbasteln, irgendwas machen, ist einfach für die Psyche geil, für einen selber. Es ist einfach, was soll ich sagen? Ich mache es halt jeden Tag. Ich liebe es.
Fantastisch. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, au revoir.
Au revoir.
Das war der Podcast Die Leserinnen. Redaktion und Moderation Christina Häusler. Produktion Christina Häusler. Musik Bernie Meyer. Danke fürs Zuhören.